Alkohol. Die Kollegen im Arztzimmer begrüßten mich freundlich. Herzlich willkommen an Ihrer neuen Wirkungsstätte. Ist das Ihr erster Tag in einer Nervenklinik? Dr. Mehrkamp rückte ganz nahe an mich heran. Er maß fast 2 Meter und hatte als auffälligstes Merkmal einen nach oben gezwirbelten Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart. Sie wollen also Psychiater werden? Fragte er. Jedenfalls möchte ich hier anfangen zu arbeiten. Mein Ziel ist es eigentlich, Neurologe zu werden, antwortete ich. Das macht hier keinen Unterschied, erklärte Dr. Mehrkamp. Wir alle sind Nervenärzte, zumindest hier in der Derfflinger Straße. Ich wagte nicht zu widersprechen. Allerdings konnte man zwischen der Ausbildung zum Neurologen oder zum Psychiater schon unterscheiden. Der Neurologe behandelt die organischen Erkrankungen des Nervensystems, zum Beispiel Hirnhautentzündungen, Schlaganfall oder Epilepsie, während der Psychiater sich um die seelisch bedingten Nervenkrankheiten, zum Beispiel Depression oder Schizophrenie, kümmert. Damals in den 80er Jahren war es allerdings noch möglich, sich beiden Fachgebieten gleichzeitig zu widmen und sich zum Nervenarzt fortzubilden. Eine zarte Ärztin mit blasser, durchscheinender Haut und einem Arztkittel, der für sie 2 Nummern zu groß schien, kam freundlich lächelnd auf mich zu. Ich bin Dr. Augustin, Ihre Stationsärztin. Hören Sie nicht auf den Kollegen Mehrkamp. Er ist ein verbohrter Psychiater und hält jeden, der nicht Psychiater werden möchte, für beschränkt. Ein jungenhaft wirkender Kollege mit rot umrandeter Brille, der an einem Schreibtisch saß und Krankenakten bearbeitete, strahlte mich fröhlich an und sagte: Ich heiße Herrscher, leider noch kein Doktor. Ich arbeite zwar schon seit 5 Jahren in dieser Firma, weiß aber immer noch nicht, was ich werden möchte. Vorsichtshalber habe ich eine Ausbildung zum psychoanalytischen Psychotherapeuten begonnen. Als erstes schauen wir uns gemeinsam die Aufnahmen vom Wochenende an. Dann verteilen wir die Arbeit, sagte Dr. Augustin, die, obwohl sie körperlich die kleinste war, ganz offensichtlich bestimmte, wo es auf dieser Station langging. Die Nervenklinik Derfflinger Straße war in einem alten Gebäude in der Nähe des Berliner Bahnhofs Zoo untergebracht. Sie gehörte zum Krankenhaus Moabit, führte aber durchaus ein Eigenleben. Im Bezirk Moabit des damaligen Westberlins war die Derfflinger Straße vor allem Anlaufstation für Alkoholiker und Drogensüchtige. Bevor das alte, ehrwürdige Gebäude vom Bezirk Moabit übernommen worden war, war es lange Zeit eine Privatklinik gewesen, in der sich die Berliner Bürger diskret ihre Kokain- oder Alkoholsucht behandeln ließen. Unter anderem sollen einige Nazi-Größen, darunter Hermann Göring, dort Patienten gewesen sein. Wir gingen gemeinsam in das erste Krankenzimmer. Im ersten Bett lag eine verwahrlost aussehende Patientin, penetrant nach Urin riechend, nicht ganz wach, am ganzen Körper zitternd, unverständliche Wörter vor sich hinstammelnd. Das Wochenende über hatte Dr. Mehrkamp Dienst gehabt. Er berichtete: Frau Brigitte Scholz, 30-jährige Patientin, bekannter chronischer Alkoholismus, diverse Aufenthalte sowohl bei uns als auch in anderen Psychiatrien der Stadt, unter anderem gescheiterte Langzeitentwöhnung in Bonnie's Ranch. Mit Bonnie's Ranch war die Berliner Bonhoeffer Klinik, damals Wittenauer Heilstätten, eine riesige psychiatrische Einrichtung im Norden der Stadt, gemeint. Aktuell wegen eines grippalen Infektes reduzierter Alkoholkonsum, epileptischer Anfall mit Zungenbiss aufgrund des Alkoholentzugs und Delirium tremens mit Halluzinationen. Die Patientin ist in einem schlechten körperlichen Zustand, verwahrlost und unterernährt. Er nahm einen Spatel und führte ihn in den Mund der vor sich hinbrabbelnden Patientin ein. Es kam eine monströs geschwollene, blau angelaufene und mit geronnenem Blut belegte Zunge zutage. »Wo bin ich hier gelandet?« fragte ich mich insgeheim. Nach meinem Staatsexamen hatte ich fast 3 Jahre friedlich in einem Labor geforscht und nichts, aber auch gar nichts mit Patienten zu tun gehabt. Ab und an hatte ich Dienst in der Blutbank und hatte dabei geholfen, gesunden und meist gut gelaunten Blutspendern Blut abzunehmen und Blutkonserven herzustellen. Außerdem diverse Alkoholfolgekrankheiten, beginnende Leberzirrhose, Hirnabbau, toxische Schädigung des peripheren Nervensystems. Die Prognose ist sehr schlecht, da schon mehrere Entzugskuren misslungen sind. Wir behalten Sie hier und schauen, was mit dir wird, sagte Dr. Augustin und schaute zu mir hoch. Ich schlage vor, Herr Kollege, dass Sie sich um die Patientin kümmern. Nehmen Sie die Patientin auf, den Therapieplan können wir dann gemeinsam besprechen. Ich nickte stumm, dachte jedoch, nein, alles, nur nicht das. Warum muss gerade meine allererste neurologische Patientin solch ein hoffnungsloser Fall sein? Dr. Mehrkamp lachte fröhlich auf. Ausgezeichnete Idee! Der neue Kollege wird das schon hinkriegen. Als wir gerade dabei waren, das Krankenzimmer zu verlassen, fasste die Patientin plötzlich meine Hand. Ich fühlte unangenehm die Klebrigkeit des kalten Schweißes und das unregelmäßige Zittern.
»Sie werden mir helfen«, murmelte sie.
Alle schauten verwundert auf die Patientin. »So sehr bewusstseinsgetrübt ist sie ja gar nicht«, stellte Dr. Augustin fest. Dann setzten wir die Runde über die Station fort. Am Ende der Visite wurde ich im Schwesternzimmer der Stationsschwester vorgestellt. Schwester Gerda, circa 50 Jahre alt, tiefschwarz gefärbtes Haar, rundes Gesicht und breite Hüften. Sie gab mir die Hand, lächelte und sagte, »Willkommen auf Station. Wenn Sie Fragen haben, Herr Doktor, können Sie sich jederzeit an mich wenden.« Und dann leise, nicht für die anderen bestimmt, »Ich habe gehört, dass Sie sich um die Scholz kümmern sollen. So schlecht ist die nicht. Wenn die anderen weg sind, gehen wir mal zusammen hin.« Nach der Visite tranken die Ärzte mit den Schwestern in der Stationsküche Kaffee. Dabei wurde wenig über Privates gesprochen, sondern vorwiegend über dienstliche Probleme. Unter anderem auch über die Neuaufnahmen vom Wochenende. Eine inoffizielle Arbeitsbesprechung. »So, und jetzt an die Arbeit«, sagte schließlich Frau Dr. Augustin. Und alle tranken ihre Tasse leer und gingen in verschiedene Richtungen auseinander.
»Kommen Sie, wir gehen zu Frau Scholz. Sie sollen sie ja aufnehmen«, sagte Schwester Gerda.
Und kurze Zeit später stand ich gemeinsam mit ihr am Bett der Patientin. Das Zittern hatte zugenommen. Die Patientin nahm ihre Umgebung nur unvollständig wahr und schien sich flüsternd mit jemandem zu unterhalten, den aber nur sie sehen konnte.
»Sie ist im Delir«, sagte Gerda. »Am besten, Sie verordnen Distraneurin. Wir haben da ein festes Schema. Es müssen dabei immer Blutdruckkontrollen angesetzt werden. Viel mit ihr reden kann man jetzt nicht. Wenn sie klarer ist, rufe ich sie. Dann können Sie die Krankengeschichte aufnehmen. Bis dahin suche ich Ihnen die Akte raus.«
Es war das erste Mal, dass ich einen Menschen im Delir sah. Diesen Zustand hatte ich bisher nur aus Büchern gekannt. Schier unfassbar erschien es mir damals, dass sich ein Mensch durch seine Sucht so weit bringen konnte, die Kontrolle über sich und seine körperlichen Funktionen gänzlich zu verlieren. »Ich schaue nach ihr. Rufen Sie mich, wenn etwas Ungewöhnliches auftritt«, sagte ich, ganz der Arzt, zu Schwester Gerda, und war dabei sehr froh, dass sie die Initiative übernommen hatte. Wieder zurück im Arztzimmer sagte Dr. Mehrkamp lachend, »Nun, junger Kollege, Patientin schon geheilt?« Er kam mir ganz nahe mit seinem manierierten Kaiser-Wilhelm-Bart, den ich in diesem Moment so albern fand, dass ich am liebsten eine Schere genommen und die steil nach oben gerichteten Spitzen abgeschnitten hätte. »Ich habe Distraneurin, 2 Kapseln, zunächst 2 stündlich angesetzt und stündliche Blutdruckkontrollen«, sagte ich zu Frau Dr. Augustin. »Sehr gut. Lassen Sie auch die Atmung überwachen. So eine hohe Dosis Distraneurin ist nicht ohne. Wenn sie schlecht schnauft, ersetzen Sie einen Teil des Distras mit Haldol.« Als ich am nächsten Tag das Krankenzimmer zur Visite betrat, in dem meine erste Patientin lag, fand ich sie in einem wesentlich besseren Zustand vor. Zwischenzeitlich hatten die Schwestern sich auch um ihre Hygiene gekümmert. Sie war gewaschen worden und steckte in einem frischen Nachthemd. Der Uringeruch hatte sich aus dem Zimmer verflüchtigt. Der frisch frisierte Kopf der Patientin lag schläfrig auf dem aufgeschüttelten Kopfkissen. Als sie mich sah, fragte sie ängstlich die Schwester, »Ist das der Arzt?« Dann schaute sie plötzlich starr zur Decke und flüsterte etwas Geheimnisvolles in Richtung Gardinenstange.
»Sie halluziniert noch. Wir sollten die Distraneurin-Therapie beibehalten«, sagte Schwester Gerda.
Ich untersuchte die Patientin,
prüfte die Reflexe und hörte die Lunge ab. All das ließ die Patientin ruhig über sich ergehen. Sie lächelte glücklich und unterhielt sich in einem leisen, liebevollen Ton mit dem Waschbecken neben ihrem Bett. Mit lockender Stimme flüsterte sie: »Komm doch, du kleines Wollknäuel, komm nur, ich tue dir doch gar nichts.«
»Ist das eine Katze?« fragte ich aufs Geratewohl.
Sie lachte laut. »Für einen Doktor sind Sie aber ganz schön dumm. Mein Hündchen kann man doch gar nicht mit einer Katze verwechseln.«
»Darf ich Ihr Hündchen streicheln?«
»Eigentlich nicht. Ist ja mein Hündchen. Aber ich finde Sie nett. Streicheln Sie es ruhig.«
Ich trat an das Bett. »Wo ist es denn? Ich sehe es ja gar nicht.«
»Oh, Sie sind wirklich dumm, Herr Doktor. Da ist es doch. Schauen Sie doch, wie süß. Jetzt leckt es Ihre Hand.«
Schwester Gerda ignorierte die halluzinierende Patientin ganz und gar und hielt mir eine Kurve unter die Nase.
»Sie müssen das Distranorin weitergeben, wegen der Psychose eher steigern.«
»Ja gut, ein Milligramm pro 2 Stunden mehr«, murmelte ich. Dabei regte sich jedoch erstmalig ein Funke des Widerstands gegen Schwester Gerda in mir. Immerhin war ich der Arzt und hatte die Therapie zu bestimmen. In der Folge führte ich eine ganze Reihe von Gesprächen mit Frau Scholz. Vor allem interessierte mich die Frage, wie ein Mensch dazu kommt, all seine Energie dafür einzusetzen, sich selber zu zerstören. Ich nahm mir vor, alles zu tun, um ihr zu helfen. Ein Ansporn waren auch die negativen Bemerkungen von Dr. Mehrkamp, mit denen er meine Anstrengungen begleitete.
»Junger Kollege, Sie werden schon sehen, dass man einem Alkoholiker in diesem Stadium nicht helfen kann«, war einer seiner vielen Kommentare.